Das Thema der Predigt am heutigen Morgen ist Vertrauen in die Zusagen Gottes. Viele von uns kennen sicherlich noch den Werbeslogan einer großen Bank Mitte der 90er Jahre. Vertrauen ist der Anfang von allem. Es mutet schon recht makaber an, dass gerade so ein Werbespruch von einer Bank kommt, wo doch in den letzten 15 Jahren die größten Wirtschaftskrisen durch Korruption, Gier und Betrügereien der großen Banken ausgelöst wurden. Zur Bundestagswahl 2005 versuchte die SPD aus dem Bedürfnis der Bürger, in etwas oder auf jemanden vertrauen zu können, Kapital zu schlagen und wollte mit dem Werbespruch Vertrauen in Deutschland das Vertrauen der Wähler gewinnen. Zuverlässigkeit und Integrität sind heutzutage ein seltenes Gut. In jedem Bereich des zwischenmenschlichen Miteinanders ist Missbrauch von Vertrauen an der Tagesordnung. Und das sogar auch im intimsten Bereich, im Bereich der Familie und Partnerschaft. Dort werden häufig Gefühle verletzt und man geht leichtfertig mit dem Vertrauen des anderen um. Das Resultat davon ist, dass die meisten Paare mittlerweile es nicht mehr wagen zu heiraten. Der Eheschwur, bis dass der Tod uns scheide, wirkt antiquiert und nicht mehr einhaltbar. Man spricht im Alltagsjargon von Lebensabschnittspartnerschaft, weil man sich nicht mehr dauerhaft binden möchte und man davon ausgeht, dass das Gefühl, was man für Liebe hält, nicht von langer Dauer ist. Selbstlosigkeit, Zuverlässigkeit und Integrität steht im direkten Konflikt mit dem egozentrischen Verhalten sowie dem Verlangen nach Spaß und der Befriedigung des Ego. Diese Situation setzt sich auch fort im Berufsleben, in der Politik und der Religion. Die sogenannten Volksvertreter vertreten eher im Allgemeinen ihre eigenen Interessen oder die der Finanz. Von daher sehen wir sehr häufig, dass in der Wirtschaft das politische Gebaren mit dem Spruch »Was schert mich das Geschwätz von gestern?« anzeigt. Es ist leider allzu oft traurige Realität. Wir sehen um uns herum einen großen Wandel der Ethik. Und tragischerweise passen sich auch viele Kirchen diesem Wandel an. Gerade diejenigen unter uns, die schon länger jung sind, können den Wandel der Ethik und den zunehmenden Missbrauch von Vertrauen in unserer Gesellschaft aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber dennoch, trotz vieler Enttäuschungen möchten Menschen trotzdem vertrauen können. Vertrauen ist eines der elementaren Grundbedürfnisse im Leben. Und tatsächlich ist es so, dass wir tagtäglich auch darauf angewiesen sind, anderen vertrauen zu können. Das sehen wir zum Beispiel auf unserer Fahrt zur Arbeit jeden Morgen. Wir vertrauen darauf, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten und wir so sicher auf der Arbeit ankommen. Auf der Arbeit angekommen, vertrauen wir darauf, dass wir für unsere Arbeit den zugesagten Arbeitslohn erhalten werden. Und diejenigen von uns, die Kinder haben, ja, wenn diese Kinder morgens in den Kindergarten oder in die Schule gegeben werden, vertrauen wir darauf, dass die Erzieher und Lehrer dort ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und unsere Kinder am Nachmittag unbeschadet wieder nach Hause kommen. Wird durch eine schwere Erkrankung eine Operation erforderlich, vertrauen wir auf die fachliche Kompetenz des Operationsteams, denn davon hängt unser derzeitiges Leben ab. Wodurch bildet sich das Vertrauen in uns Menschen? Es ist nichts, was uns angeboren ist, sondern im Gegenteil, es entwickelt sich durch Erfahrungen. Und gerade die ersten Lebensmonate eines Babys sind entscheidend für die Entwicklung des Urvertrauens. Schon sehr früh entscheidet sich, ob die Person später eher optimistisch und selbstbewusst oder pessimistisch und eher unsicher sein wird. Um Urvertrauen entwickeln zu können, braucht das Kind die absolute Gewissheit, dass es nicht alleine ist und dass es sich immer und überall auf Mama und Papa verlassen kann. Wie Erfahrungen eines Säuglings Einfluss auf die Ausbildung seines Urvertrauens haben, so beeinflussen auch unsere Erfahrungen als Erwachsene die Fähigkeit zu vertrauen. Ist das Urvertrauen eines Menschen bereits durch die Kindheit gestört, fällt es dem Erwachsenen wesentlich schwerer, Vertrauen aufzubauen. Aber ohne Vertrauen ist soziales Zusammenleben nicht möglich. Und daher ist der Vertrauensschutz einer der Hauptpfeiler der Gesetzgebung. Eine Generalklausel des bürgerlichen Gesetzbuches, Paragraph 242, beinhaltet den Grundsatz von Treu und Glauben, wodurch die herrschenden sozialethischen Wertvorstellungen Eingang in unser Rechtssystem finden sollen. Wir sehen, dass die christliche Ethik großen Einfluss auf unsere Gesetzgebung genommen hat. Die christliche Ethik beinhaltet unter anderem den von Jesus Christus geprägten Grundsatz aus der berühmten Bergpredigt. Euer Ja sei Ja und euer Nein, Nein. Gemäß Matthäus 5, Vers 37. Und das wurde von dem Bruder Jesu, Jakobus, einige Jahrzehnte später erneut aufgegriffen in Jakobus 5, Vers 12. Wenn Gott so großen Wert darauf legt, dass wir als seine Kinder und Nachahmer zu unseren Zusagen stehen, dann muss auch er sich an diesem Grundsatz messen lassen. Gott verlangt nichts von anderen, was er selber nicht macht. Die Frage für uns ist nur, können wir seinen Zusagen absolut vertrauen? Wie zeigen wir, dass wir Gottes Zusagen vertrauen? Er selbst versichert, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet hat, genau so soll sich auch das Wort, sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gemäß Jesaja 55, Vers 10 und 11. Regen und Schnee, die uns manchmal als lästig erscheinen, haben aber für das Leben auf Erden eine wichtige Funktion. Alles, was Gott gemacht hat, hat einen tieferen Sinn, auch wenn wir diesen nicht immer verstehen oder schätzen. Regen und Schnee erfüllen ihren Zweck in vollkommener Weise. Es ist schon so, dass nicht jeder Regen auf fruchtbaren Boden fällt. Nicht jeder Regen bewirkt, dass Pflanzen gedeihen. Viel Regen fällt auch auf Felsen oder unfruchtbare Böden. Aber dennoch wird der Zweck Gottes erfüllt. Nichts in der Natur ist überflüssig oder ohne Nutzen. Und genau so erweist sich auch Gottes Wort. Wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind seine Gedanken höher, erhabener, reiner, weitsichtiger und genialer als die unsrigen. Die Aussage in Jesaja 55, Vers 10 und 11 ist für uns eine immer wiederkehrende Erinnerung an die unabänderlichen Zusagen Gottes. Ähnlich wie der Regenbogen, der Noah und allen Menschen nach ihm als Zeichen gesetzt wurde für Gottes Versprechen, niemals mehr eine Vernichtungsflut über die Erde zu bringen, genauso erinnern uns Regen und Schnee immer wieder daran, dass alles, was Gott möchte und was er verheißen hat, eintreffen wird. Da, wo wir mit unserem Verstand am Ende sind, setzt Glaube ein. Und zwar nicht eine frömmliche Leichtgläubigkeit. Ebenso wenig eine nebulöse, undefinierte Gläubigkeit in etwas Höheres. Wir wissen, dass im Deutschen das Wort Glaube relativ bedeutungslos ist. Ich glaube, dass morgen wieder gutes Wetter ist. Ich glaube heute dieses und morgen jenes. Das ist jedoch nicht die Aussagekraft des Wortes, das mit Glauben in der Heiligen Schrift wiedergegeben wird. Das in Gottes Wort gebrauchte Wort, das mit Glaube wiedergegeben wird, ist Pistis, was Vertrauen, Überzeugung und Treue im Glauben einschließt. Und das bringt uns direkt wieder zurück zum Thema der Predigt: Vertrauen in die Zusagen Gottes. Vertrauen ist eine Facette des Glaubens. Glauben ohne Vertrauen ist demnach nicht die Art Glauben, von der die Bibel spricht, wenn sie sagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Gemäß Apostelgeschichte 16, Vers 31. Was nützt es uns, wenn wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir vielleicht sogar Bibelzitate aus dem Gedächtnis rezitieren können, wenn wir dem, was wir daraus über Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus gelernt haben, nicht vertrauen? Im Glauben zu wachsen heißt auch zunehmend zu lernen, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Ebenso wie der Glaube als ein kleines, zartes Pflänzchen beginnt und zu einem riesigen, großen, stattlichen Baum heranwächst, so ist es auch mit unserem Vertrauen in Gottes Zusagen. Oftmals wird unser Vertrauen aber auf eine harte Probe gestellt. Wir alle haben sicherlich schon Situationen erlebt, in denen wir dachten, dass Gott auf eine bestimmte Art und Weise handeln würde. Wir dachten, den perfekten Weg aus einer bestimmten Situation heraus zu kennen. Und wir meinten, Gott müsse es genau so machen. Aus unserer Sicht wollten wir, dass Gott auf eine bestimmte Art und Weise hilft, und vielleicht beteten wir sogar darum, dass etwas ganz Bestimmtes passieren solle. Aber dann sahen wir, dass alles ganz anders kam, und das verwirrte uns. Das sind Situationen, in denen manche Gott anklagen und sagen: Wo bist du, wenn man dich braucht? Oder die menschliche Weisheit verbreiten: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Letztendlich haben wir dann im Nachhinein aber erkennen können, dass seine Vorgehensweise weitaus besser war als das, was wir uns vorgestellt haben. Wie viel besser ist es daher, es Gott zu überlassen, wie er uns hilft und beisteht. Das zeigt sich auch daran, wie wir beten. Ich möchte ein kleines Beispiel aus eigener Erfahrung beitragen. Vor ein paar Jahren war die Situation so, dass ich mir eine neue Arbeitsstelle suchen musste oder wollte. Und ich bekam den wohlgemeinten Rat, bitte im Gebet zu Gott darum, dass du diese Arbeitsstelle bekommst. Ich überlegte mir jedoch dabei, woher weiß ich denn, dass es genau das ist, was Gott möchte? Vielleicht möchte er gar nicht, dass ich diese Arbeitsstelle bekomme, sondern vielleicht hat er etwas ganz anderes für mich vorgesehen. Wie viel besser ist es, darum zu bitten, dass unser Herr uns den Weg zeigt, den er für uns bestimmt hat. Dass er uns den besten Weg, den er sieht, zeigt und nicht den, den wir persönlich für den besten halten. Je mehr persönliche Erfahrungen wir mit Gott machen, umso mehr festigt sich unser Vertrauen in ihn. Es wandelt sich dann von einem rein verstandesmäßigen Glauben in einen im Herzen verankerten Glauben mit ebenfalls fühlbarem Vertrauen in ihn. Das zeigt sich sehr gut an Hiob. Er war ein Mensch, von dem Gott sagte, seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Wem von uns wird ein solches Zeugnis von Gott wohl ausgestellt werden können? Hiob war wirklich ein außergewöhnlicher Mann des Glaubens. Umso bemerkenswerter ist seine Aussage, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Gemäß Hiob 42, Vers 5 und 6. Hiob sah Gott nicht buchstäblich, aber er erfuhr sein Handeln durch eigene Erfahrungen. Er erlebte die Gerechtigkeit und Allmacht Gottes und konnte daher sagen, er habe Gott gesehen. Hast du in diesem Sinne Gott gesehen? Oder hast du nur von ihm gehört und gelesen? Persönliche Erfahrungen mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus sind absolut wichtig, um einen unerschütterlichen, nicht zerstörbaren Glauben gepaart mit absolutem Vertrauen haben zu können. Ein rein verstandesmäßiger Glaube wird keine Feuerprobe überstehen. Er ist bloßes Wissen über Gott und die Bibel. Und in diesem Stadium rein theoretischer Natur. Erst durch die Kombination mit persönlichen Erfahrungen mit Gott und daraus resultierendem wachsendem Vertrauen in ihn entsteht ein lebendiger Glaube. Das konnte David hautnah erleben. Deshalb schrieb er, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Gemäß Psalm 34, Vers 9. Aber warum sehen und schmecken? Ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung. Stell dir vor, dein Freund oder Bekannter, erzählt dir von einem neuen Kochrezept. Und er schwärmt davon in den höchsten Tönen, wie wunderbar und wie lecker diese Speise ist. Du glaubst ihm und du weißt, dass er gerne isst und dass er sicherlich auch einen guten Geschmack hat. Aber weißt du wirklich, wovon er spricht? Erst wenn das Gericht vor dir steht, es so schön auf dem Teller angerichtet ist, dir der Duft des mit exotischen Gewürzen zubereiteten Essens in die Nase steigt und du schon förmlich Aquaplaning im Mund bekommst, dann kostest und die wahre Geschmacksexplosion der wundervoll abgeschmeckten Speise auf deiner Zunge erlebst. Dann weißt du, wovon dein Freund gesprochen hat. Dann hast du es mit allen Sinnen selbst erlebt. David erlebte, wie der Herr ihn aus allen Ängsten befreite, ihm aus allen Nöten heraushalf, und erlebte am eigenen Leib, dass der Engel des Herrn sich um die herlagert, die ihn fürchten, und errettet sie. Nachzulesen im Psalm 34, 5 bis 8. Für uns bleibt das alles eine nette Geschichte eines Mannes, der vor über 3000 Jahren lebte, solange wir es nicht selbst sehen und schmecken. Dieses Sehen, Fühlen und Schmecken des Handelns Gottes bringt uns immer wieder ein überwältigendes Aha-Erlebnis. Wie oft haben wir schon bestimmte Bibelstellen oder Begebenheiten gelesen, aber wir spürten keinen persönlichen Bezug dazu. Es blieb reines Kopfwissen. Dann aber, durch eine bestimmte Lebenssituation oder nach Ringen darum im Gebet, werden uns die Augen geöffnet. Und wir verstehen nicht nur verstandesmäßig, sondern auch mit dem Herzen die ganze Tragweite eines Verses. Mir ging es schon einige Male so, dass ich über Wochen inständig zum Herrn betete, flehte und darum rang, er möge mir bestimmte Aussagen der Heiligen Schrift vollständig erschließen. Da ging es zum Beispiel um die Aussage des Paulus in 1. Korinther 8, Vers 6, wo gesagt wird, dass wir nur einen Gott haben, den Vater, und einen Herrn Jesus Christus. Das ist an sich kein schwieriger Text, wir kennen ihn alle. Aber ich fragte mich, was bedeutet das für mich? Wie ist Jesus Christus Herr für mich? Wodurch zeigt sich das? Und was bedeutet das im täglichen Leben für mich? Ich wurde auf eine Bibelstelle in 2. Mose geleitet, die ich zuvor niemals damit in Verbindung gebracht hätte. Und plötzlich wurde mir die ganze Tragweite der Aussage bewusst. Das war so ein bewegender Moment, dass ich auf die Knie sank und dankte meinem Herrn für diese Einsicht. Das sind direkte Erfahrungen mit Jesus Christus und seinem Vater. Was meint ihr, in welchen Situationen werden wir die Hand Gottes spüren können?
In den Höhlen nimmt man sie nicht wahr, aber in den Tiefen dann schon eher. Nur vergisst man meistens.
Richtig.
Bei den Höhlen vergisst man meistens Gedanken.
Genau.
Wir können wir nicht mehr weiter wissen.
Ja, genau. Solange wir in dem Bereich sind, in dem wir uns auf uns selbst verlassen, wir uns selbst vertrauen, alles glatt läuft und wir alles selbst im Griff haben, werden wir kaum Erfahrungen mit Gott machen. Das ist ja so typisch das Menschliche, ne? Der Angst vor dem Kontrollverlust über sich selber. Oftmals möchten wir tief in uns noch einen Notfallplan haben, falls es dann doch mit dem Vertrauen in Gott doch nicht so klappen sollte, wie es wir uns vorstellen. Es ist alles andere als leicht, unsere Lebensplanung aus der Hand zu geben und unserem Herrn Jesus Christus voll zu vertrauen, aber das bedeutet zu glauben und zu vertrauen. Das bedeutet es, Jesus als Herrn anzunehmen. Solange wir dieses tiefe Vertrauen in ihn nicht haben, werden wir immer wieder in Situationen kommen, die uns unsere Unfähigkeit vor Augen führt. Unsere Unfähigkeit, das göttliche Ziel und den von Christus verheißenen inneren Frieden aus eigener Kraft erreichen zu können. Hadern wir dann niemals mit Gott. Denn diese Tiefpunkte in unserem Leben sind im Gegenteil ein Akt der Liebe Gottes. Er lässt diese Tiefpunkte in unserem Leben zu unseren Gunsten, indem er zu unserem Guten zeigt, wo wir völliges Vertrauen in ihn noch lernen müssen. Wenn Menschen auch immer wieder ihnen entgegengebrachtes Vertrauen enttäuschen, so doch niemals Gott. Er hat zugesagt, dass denen, die ihn lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Alles, was uns widerfährt, selbst wenn es für uns ein Fluch sein mag oder so wirken mag wie ein Fluch, es wird von Gott in einen Segen verwandelt werden. Wir haben jetzt über die Aspekte des Vertrauens gesprochen, die uns persönlich als Gläubige betrifft. Aber unser Vertrauen in Gottes Zusagen betrifft ja nicht nur uns selber, sondern auch seine Verheißungen globaler Natur. Sein Versprechen, alles, was er zusagt, zu erfüllen, wiederholt er des Öfteren in seinem Wort und untermauert es durch tausende Beweise in seinem Handeln an denen, die ihn lieben. Keine Macht im Himmel und auf Erden konnte und kann seinen Plan durchkreuzen oder seine Allmacht dauerhaft in Frage stellen. Manchmal hört man unter Christen die Auffassung, dass Gott durch die Handlungen anderer, seien es Handlungen seines Widersachers oder von Menschen gezwungen wird, umzudenken und nach einem sogenannten Plan B weiterzumachen. Ist das das Gottesbild, das uns in der Heiligen Schrift vermittelt wird? In seiner Größe, Liebe und Allmacht geht er immer wieder auf Menschen ein, wie es unter anderem am Beispiel Lots sehr deutlich wird. Aber ist es jemals einem Geschöpf gelungen, ihn von seinem Plan abzubringen? Nein. Stattdessen sagt er von sich: Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 46, Vers 10. Von Anfang an kennt er das Ende. Er unterliegt nicht der Gebundenheit der Zeit, wie wir Menschen, da die Weltzeiten durch seinen Sohn Jesus Christus erschaffen wurden, wie uns Hebräer 1, Vers 2 zeigt. Wenn sie die Zeit als solches erschaffen haben, sind sie nicht selbst in dieser Zeit gefangen oder unterliegen dieser Zeit. Da hat er den Überblick über das Jetzt und ebenso die für uns weit entfernte Zukunft. für uns Menschen völlig nicht nachvollziehbar oder unverständlich. Aber seine Allmacht umfasst das Vorauswissen ebenso wie die Vorherbestimmung. All das sind elementare Gründe, weshalb wir ihm absolut vertrauen können. Sowohl unser himmlischer Vater als auch Jesus Christus sind unwandelbar. Niemand kann ihren Plan vereiteln. Als Gott festsetzte, dass das Zweistämmereich Juda Benjamin für 70 Jahre ins babylonische Exil gehen sollte, konnte niemand das verhindern. Ebenso wenig konnte Babylon sie länger in ihrer Gewalt halten, so wie sie es an sich wollten. Denn der Allmächtige bestimmte einen Mann vorher, schon lange bevor dieser geboren war, um sein Volk nach 70 Jahren Exil wieder in ihr Land ziehen zu lassen. So könnten wir noch hunderte weiterer Beispiele aus der Bibel anführen, die bezeugen, dass Gott zu seinen Zusagen steht und keine Macht im Himmel oder auf Erden ihn davon abhalten kann, genau das zu tun, was er versprochen hat. Des Öfteren hört man Christen sagen, Gott liebt alle Menschen. Ja, die Heilige Schrift bezeugt auch, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, gemäß 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber da viele ihn nicht wollen, ist er machtlos und fügt sich dem Willen seiner Geschöpfe? Ist das wirklich so? Er macht nie endende Zusagen gegenüber Abraham, dann dem Isaak und Jakob gegenüber und schließlich in dem Segen seiner Söhne bezüglich nie endender Landesverheißungen, kann diese jedoch nicht einhalten, da letztendlich durch das Handeln sündiger, kleiner, unbedeutender Menschen gezwungen wird, die Nation zu verwerfen? Viele Gläubige sind dieser Auffassung und vergeistlichen diese buchstäblich gemachten Zusagen, um sie auf die Christen umzumünzen. Wie anders als menschliche Überlegungen und Deutungen sind doch Gottes Gedanken. 10 Kapitel vor unserem Themavers gibt er tiefe Einblicke in seinen Plan und sein Handeln. In Jesaja 45, Vers 22 bis 25 lässt er seinen Propheten schreiben, Darum wendet euch zu mir und lasst euch retten, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir geschworen, von meinem Munde geht Wahrheit aus, ein unwiderrufliches Wort. Vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bei mir schwören und sagen, nur in Jahwe ist Heil und Kraft. Zu ihm kommen tief beschämt alle, die wider ihn geeifert haben. In Jahwe aber werden siegreich und ruhmvoll sein alle Nachkommen Israels. Zitiert aus der Herder-Übersetzung. Gott selbst bestätigt, dass von seinem Munde Wahrheit ausgeht. Ja, ein unwiderrufliches Wort. Sein Plan mit Israel, mit der Gemeinde Jesu und letztendlich der ganzen Welt wird verwirklicht werden. Alle, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, sich ihm widersetzt haben, werden, wie er selbst sagt, beschämt werden. Was für ein unbeschreiblicher Triumph Gottes über die Sünde, die Lügen über ihn und über jeden Aufstand gegen seine Allmacht, Gerechtigkeit und Liebe. Denken wir immer daran, dass Vertrauen in Gottes Zusagen gelebter, lebendiger Glaube ist. Die Frage ist, zeigt sich mein Glaube in Vertrauen auf seine Zusagen und der Überzeugung, dass er in der Lage ist, seinen Plan mit uns als Einzelne und der Menschheit im Allgemeinen zu Ende zu bringen? Wir alle haben von Zeit zu Zeit Glaubenskrisen oder Probleme zu vertrauen. In diesem Sinne sei an das erinnert, was uns in Markus 9, Vers 24 geschildert wird. Eine Begebenheit, wo ein Mann zu Jesus sagte: Ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Beten wir darum, flehen wir darum, mehr Vertrauen in die Zusagen Gottes haben zu können. Es ist für uns lebensnotwendig. Und das bedeutet, dass unser Glaube wächst und lebendig ist. Denken wir jedes Mal, wenn Regen oder Schnee, zum Glück haben wir es momentan nicht, wir haben schön sonniges Wetter, aber denken wir daran, wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, was Gott bezüglich seiner Zusagen in Jesaja 55, Vers 10 und 11, den Vers oder die Verse, die wir auch schon zu Beginn der Predigt gelesen haben, sagte: Genau so soll auch das Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe.